Reingehört, ein Podcast der VRM.
Der Fall Sven B. beschäftigt schon seit 3 Jahren die Menschen in ganz Deutschland. In 69 Fällen wurde der ehemalige Fußball-Jugendtrainer unter anderem wegen Vergewaltigung von Minderjährigen angeklagt und jetzt auch zum 2. Mal verurteilt. Ganz besonders hat das aber die Leute in der Region getroffen. Denn Sven B. war hauptsächlich im Rheingau-Taunus- und Main-Taunus-Kreis tätig. Jetzt gab es im 2. Prozess vorläufig ein abschließendes Urteil. Wie das dann weitergeht, wird sich dann nächste Woche klären. Was passiert ist und wie es weitergeht, wir haben reingehört. Und damit gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reingehört. Mein Name ist Manuel Weiß und ich bin Volo bei der VRM. Dieses Mal kommen wir wieder mal zu einem ernsteren Thema. Das hat uns jetzt schon länger bei Reingehört beschäftigt. 3 Folgen haben wir schon über den Prozess von Sven B. aufgenommen. Und zwar die Folgen 112, 151 und 198. Die könnt ihr euch gerne noch anhören, wenn ihr mehr über den Prozess erfahren wollt. Genau wie bei den letzten beiden Folgen ist auch dieses Mal Zentralreporter Jens Kleindienst bei mir im Studio. Er hat sich nämlich hauptsächlich um die Berichterstattung im Fall Sven B. gekümmert. Hallo Jens, schön, dass du bei mir bist.
Hallo, schönen guten Tag.
Eine kurze Triggerwarnung gibt es erst noch vorneweg, denn in dieser Folge wird es hauptsächlich um Kindesmissbrauch und Vergewaltigung gehen. Jens, kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, worum es in dem Fall ging und was bis jetzt alles so passiert ist?
Ja, es war jetzt kürzlich vergangene Woche ein 2. Urteil, 2. Mal vom Landgericht in Frankfurt, ein Urteil gegen Sven B. Es geht um Vergewaltigung, schwere Vergewaltigung von Jugendlichen und auch in einem Fall ein Kind, um Anfertigung von kinderpornografischem, jugendpornografischem Material, um Körperverletzung und so weiter. Also ganz, ganz schwere Straftaten. Warum gibt es 2 Prozesse oder warum gab es 2 Prozesse? Der 1. Prozess ist abgeschlossen worden. Es ging dann in die Revision, wie das bei solchen Fällen sehr oft üblich ist, nach Karlsruhe zum Bundesgerichtshof. Und dort wurde ein Teil des Urteils wieder aufgehoben. Genau gesagt, von den 69 Fällen wurden 7 sozusagen zu einer neuen Verhandlung nochmal zurückverwiesen, nach Frankfurt zu einer anderen Kammer. Der Grund war damals ein Rechtsfehler, ein formaler Fehler der ersten Kammer. Da wurde nämlich in einem Fall die Öffentlichkeit von dem Verfahren ausgesperrt, obwohl das nicht hätte sein dürfen. In den anderen 62 Fällen war das Urteil schon rechtskräftig und jetzt sind nochmal die 7 weiteren Fälle neu verhandelt worden. Da gab es jetzt das Urteil und gleichzeitig wurde dann eben auch das Gesamturteil nochmal neu befasst. Sven B. ist verurteilt worden, jetzt zum 2. Mal eben zu 12 Jahren und 3 Monaten Haft plus anschließende Sicherungsverwahrung. Das 1. Urteil waren 12 Jahre und 9 Monate, also ein halbes Jahr mehr. Und es hat sich also nichts Grundsätzliches daran geändert. 2-mal eine sehr lange Haftstrafe und 2-mal auch anschließende Sicherungsverwahrung. Die Frage ist, wofür wurde er verurteilt? Was ist passiert nach der Beweisaufnahme? Und inzwischen auch insofern wegen Geständnis unbestritten, hat Sven B. über viele Jahre Kinder und vor allen Dingen Jugendliche quasi an sich herangeführt, hat sie eingefangen durch besonders perfide Methoden, mit denen er sich das in das Vertrauen der Jugendlichen eingeschlichen hat, hat sie dann zu sich nach Hause gelockt, hat sie dort entweder mit Alkohol oder auch mit Schlafmitteln, Betäubungsmitteln, ja, man muss sagen, bewusstlos gemacht und hat sie anschließend in vielen Fällen richtig vergewaltigt. In manchen kam es nicht ganz dazu. Und die Opfer konnten sich dann im Anschluss, am nächsten Morgen war es dann meistens, an nichts erinnern. Haben also wirklich diese Betäubung war so stark, dass sie nur wissen, das ist was passiert, aber sie wussten nicht, was passiert ist. Und das Ganze ist Ende 2021 eben ja entdeckt worden und dann ging eine ganze Welle von Ermittlungen los. Viele haben erst danach überhaupt erfahren, dass sie Opfer von ihm geworden sind und dann gab es eben den 1. Prozess und jetzt den 2. Prozess.
Aber dass es auch so lange halt unentdeckt war, das wundert mich jetzt gerade schon irgendwie, weil 2021, ich habe gelesen, 2008 oder so hatte das angefangen gehabt. Da muss ich jetzt kurz mal nachfragen, wieso kann denn so etwas so lange denn unentdeckt bleiben? Das liegt mir jetzt gerade noch so ein bisschen am Herzen.
Ja, das ist die große Frage, die man letztlich nicht voll befriedigend beantworten kann. Ich kann ja nochmal die Methode erläutern, wie Sven B. sich sozusagen an seine Opfer oder seine Opfer gefügig gemacht hat. Er hat eine 2. Identität über soziale Netzwerke angenommen, hat über diese 2. Identität Drohungen ausgesprochen. Begründung, du hast jemanden unsittlich angefasst, du hast das und das gemacht, du hast sozusagen dich für etwas schuldig gemacht. Dann wurden diese Jugendlichen unter starken Druck gesetzt. Und irgendwann kam dann Sven B. ins Spiel, also der echte Sven B., weil es war eine Person. Denn Sven B. sollte sozusagen dabei helfen, diese Tat zu sühnen. Und das passierte dann eben dadurch, dass man bei Sven B. Alkohol trinken sollte oder auch andere Drogen nehmen sollte, einen sogenannten Alkoholtest machen. Und wenn der bestanden war, dann war die Sache erledigt. Und Sven B. hat es damit geschafft, sich in das Vertrauen der Jugendlichen einzuschleichen, obwohl er der Täter war, was die bis zum Schluss die meisten nicht wussten. Und er hat immer sie genötigt oder dringend gebeten, über alles, was passiert ist, zu schweigen. Und das haben die Jugendlichen dann auch getan. Und dann muss man noch wissen, es ging nur um Jungs. Und Jungs im Pubertätsalter sind oft sehr schweigsam, zumindest gegenüber den Eltern. Das ist vielleicht auch eine Erklärung. Und trotzdem bleibt die Frage, warum ist das so viele Jahre unentdeckt geblieben? Am Ende ist der ganze Fall ja aufgeflogen, weil ein Kollege von Sven B., also ein anderer Trainer, dem so etwas zu Ohren gekommen war, zur Polizei gegangen ist, ihn angezeigt hat und dann ging die Ermittlung los. Aber die Eltern von den Jugendlichen, teilweise auch oder überwiegend die Jugendlichen selber, sind erst durch die Ermittlung überhaupt darauf aufmerksam gemacht worden oder haben überhaupt dann erst erfahren, welche schlimmen Dinge ihnen widerfahren sind. Weil es die Taten, die eigentlichen schlimmen Taten, sind ja meistens dann passiert, als die Opfer bewusstlos, stark betrunken, auf jeden Fall sediert waren.
Ja, okay, also das ist schon ziemlich heftig, was da alles abging. In dem Urteil ist ja die Rede von anschließender Sicherheitsverwahrung. Jetzt nochmal auf das Urteil zurückzukommen. Was genau bedeutet das denn eigentlich?
Genau genommen ist es Sicherungsverwahrung. Und das bedeutet, nach Ablauf der Strafe kommt der Täter nicht auf freien Fuß, sondern kommt in eine Sicherungseinrichtung. Also es ist kein Gefängnis, es ist aber auch keine Psychiatrie, es ist eine gesicherte Leibe, nenne ich es mal, weil die Öffentlichkeit, die Allgemeinheit vor ihm geschützt werden muss. Meistens wird Sicherungsverwahrung dann verhängt, weil es eine große Rückfallgefahr gibt bei einem Täter. Und das ist bei Sven B. eben auch der Fall. Wenn er wieder freikommt und sei es nach 12 Jahren und 3 Monaten, so ist die Befürchtung und so ist die Prognose, besteht eine große Gefahr, dass er wieder von vorne anfängt, auf Deutsch gesagt. Und das zu verhindern, gibt es diese Sicherungsverwahrung. In dieser Sicherungsverwahrung haben die Verwahrten mehr Rechte als zum Beispiel normaler Strafgefangener, aber sie sind eben weggeschlossen. Und ein Gericht muss dann von Zeit zu Zeit neu darüber befinden, ob diese Sicherungsverwahrung immer noch angemessen ist oder nicht. Und deswegen kann man jetzt auch nicht sagen, die gilt dann 2 Jahre, 5 Jahre oder bis ans Lebensende im Extremfall, weil das wird immer wieder vom Gericht neu überprüft.
Ah, okay. Also das ist ja dann schon fast wirklich lebenslänglich, dann wenn es wirklich
könnte
so
sein.
Rauslaufen könnte.
Aber okay. Es ist halt keine Bestrafung des Täters mehr wie die Haft, sondern es geht darum, die Öffentlichkeit vor ihm zu schützen.
Okay, alles klar. In einem deiner Texte hast du geschrieben, dass das Urteil aber noch nicht rechtskräftig ist. Aber das ist jetzt auch nur der aktuelle Stand. Das wird sich in der nächsten Woche noch zeigen. Denn noch kann Revision eingelegt werden. Hältst du das denn zum aktuellen Stand für wahrscheinlich oder eher nicht?
Ich halte es für sehr wahrscheinlich, weil das Ziel der Verteidigung im zweiten Verfahren war es, wenn irgendwie möglich, diese Sicherungsverwahrung abzuwenden. Es stand ja letztlich nicht mehr in Frage, dass Sven B. diese Taten begangen hat. Von Details mal abgesehen, gab es ja auch ein weitgehendes, die Verteidigung sagt, umfassendes Geständnis. Also darüber muss nicht neu befunden werden. Aber die Frage eben der Bewertung, besteht diese Gefährdung der Allgemeinheit nach Verbüßung der Strafe, ja oder nein? Darüber kann man wahrscheinlich zumindest juristisch streiten. Und deswegen gehe ich davon aus, dass die Verteidigung erneut in Revision geht, weil es ja ein neues Verfahren war, dieses zweite Verfahren, kann man auch wieder in Revision gehen. Also für diese 7 Fälle, die neu verhandelt werden mussten, ging alles auf Null. Und deswegen gegen jedes Urteil von einem Landgericht kann Revision eingelegt werden. Bei solchen Fällen wie diesen geht es dann gleich vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Dort kann es sein, dass das Urteil bestätigt wird. Dann ist das Urteil endgültig rechtskräftig. Es sei denn, man geht dann noch vors Bundesverfassungsgericht, aber das ist jetzt wirklich eine ziemlich theoretische Frage. Oder das Gericht findet wieder Fehler, welcher Art auch immer, und dann kann es zu einem dritten Prozess kommen. Deswegen ist das Urteil vorläufig und der Täter ist noch nicht rechtskräftig endgültig verurteilt. Aber er sitzt nach wie vor in Haft, allerdings nach wie vor in Untersuchungshaft.
Okay, also wie es da weitergeht, das wird sich jetzt in den nächsten Tagen dann zeigen und darüber werden wir natürlich auch berichten. Jetzt hat Sven B. im zweiten Prozess zum ersten Mal ausgesagt und dann ja anscheinend auch recht umfassend ein Geständnis abgeliefert. Davor hat er aber die ganze Zeit geschwiegen. Was hat er denn zu den Vorwürfen gesagt? Was kam denn alles rüber von seiner Seite?
Darauf kann ich nur teilweise Antwort geben, weil ein Aspekt dieses Prozesses oder beider Prozesse ist ja, dass sie weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden haben. Warum? Um die Intimsphäre der Opfer, der Geschädigten zu schützen. Es handelte sich um Jugendliche, heute sind die meisten erwachsen und es geht um ganz furchtbare Dinge und deswegen bei diesen ganzen Details, diesen furchtbaren Details, war die Öffentlichkeit ausgesperrt, was richtig ist ausdrücklich. Deswegen war ich nicht dabei, als Sven B. ein Geständnis abgelegt hat oder sich geäußert hat. Man kann aber Folgendes sagen. Also zum einen, im ersten Prozess hat er lange beharrlich geschwiegen. Das war die Verteidigungsstrategie, die ist gescheitert. Das kann man so sagen. Das Urteil 12 Jahre, 9 Monate und anschließend Sicherungsverwahrung, das war ja schon am oberen Limit. Und im zweiten Prozess hatte Sven B. Zumindest einen neuen Verteidiger und der hatte wohl die Strategie, das Gericht durch das Gestehen von Taten, die ja teilweise auf Handymaterial, also auf Videos dokumentiert, also bewiesen waren, das Gestehen und das Zeigen von Reue quasi ein milderes Urteil zu bekommen. Also das ist sozusagen ein Wechsel der Prozessstrategie gewesen, so würde ich es interpretieren. In seiner mündlichen Urteilsbegründung hat der Vorsitzende Richter Christian Annen das auch eingeräumt, dass es umfassende Aussagen gab. Allerdings hat er auch gesagt, wenn ich mich jetzt sinngemäß erinnere, von tätiger, aufrichtiger Reue könne nicht die Rede sein. Also das Gericht hat das, was Sven B. in dem Verfahren gesagt hat, nicht als allumfassendes, vollumfassendes Geständnis gewertet. Und wahrscheinlich auch deshalb ist das zweite Urteil fast so hart ausgefallen wie das erste Urteil. Die Frage ist eben, ob ich etwas einräume, was mehr oder weniger schon bewiesen ist, in welcher Form ich das tue, oder ob ich immer sozusagen umfassend komplett reinen Tisch mache und vielleicht auch Dinge einräume oder mich zu Dingen äußere, die noch nicht bewiesen sind. Und da hat sich das Gericht in seiner Urteilsbegründung so geäußert, dass es sich eben nicht um ein vollumfassendes Geständnis gehandelt hat.
Also von der Seite kam dann doch gar nicht so viel, was jetzt neue den Stein ins Rollen gebracht hat sozusagen. Also
nein, es wurden jedenfalls auch keine neuen Fälle aufgerollt oder entdeckt, sondern es ging im Wesentlichen um das, was schon Gegenstand auch des ersten Verfahrens war.
Du hast gesagt, dass die Prozesse hauptsächlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit waren, aber teilweise konntest du ja dann doch schon einen Blick mal in den Gerichtssaal werfen. Hast du da denn auch Sven B. gesehen bei den Prozessen, während der Prozesse?
Ja, also bei den Tagen, wo die Öffentlichkeit zugelassen war, also vor allen Dingen jetzt beim zweiten Prozess am ersten Tag und natürlich am letzten Tag der Urteilsverkündung, da war er anwesend, hat einen sehr ruhigen, unauffälligen Eindruck gemacht, also daraus kann man jetzt wenig schließen. Also unspektakulär. Einer wie du und ich, der relativ ruhig oder eigentlich komplett ruhig auch das, was der Richter in seiner Urteilsverkündung gesagt hat, hat er sich über sich ergehen lassen. Also weniger Emotionen, keine Regungen. Es geht um monströse Taten. Ich glaube, so kann man das ruhig sagen. Aber sozusagen das im Äußeren, wenn man das dann sieht im Gerichtssaal, ist es total unspektakulär.
Ja, spannend, so die Einblicke mal so hinter die Kulissen zu werfen, jetzt außerhalb von Film und Fernsehen. Jetzt im Frühjahr wurde ja das Urteil im ersten Prozess gefällt und in der letzten Folge bist du von einer kürzeren Zeit ausgegangen, bis es jetzt weitergeht. Jetzt ist ja aber doch schon ein halbes Jahr verstrichen, bis es jetzt weiterging mit dem zweiten Prozess. Wieso hat das jetzt doch so lange gedauert? Gab es da nicht irgendwelche Fristen oder war das noch im Zeitrahmen jetzt tatsächlich?
Das war, glaube ich, im Zeitrahmen. Also im Frühjahr war das Urteil im Bundesgerichtshof in Karlsruhe, also sozusagen die Revision, die erfolgreich war. Und dann hat es ungefähr ein halbes Jahr gedauert, bis eine neue Kammer, das muss ja eine neue Kammer dann sein, also nicht die gleichen Richter, die jetzt zweimal über den gleichen Fall urteilen, und die mussten sich einarbeiten. Also das halbe Jahr war jetzt okay, finde ich. Und auch die Länge des Prozesses, es ging los im September und es ging bis Ende November. Das war deutlich kürzer als der erste Prozess. Der hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert und jetzt waren es 2,5, 3 Monate.
Es waren ja auch weniger Fälle, die dann nochmal betrachtet wurden.
Genau, also die Beweisaufnahme, die ja wieder neu starten musste, die war wesentlich weniger umfangreich.
Ah, okay, das erklärt das dann. Jetzt hattest du auch Kontakt gehabt zu den Eltern von zwei Opfern. Welche Eindrücke konnten sie dir denn geben? So, was ist denn die Perspektive aus der Opfersicht? Wir haben jetzt so viel von oben herab, sage ich mal, über den Prozess erzählt. Aber jetzt tatsächlich so ein emotionaler Einblick. Wie sieht das da denn aus?
Ja, das ist eine Sache, gut, dass du es ansprichst, die mir sehr, sehr wichtig ist. Ich habe mich sehr lange darum bemüht, eben nicht nur die Tätersicht, die natürlich wichtig ist, man muss darüber berichten, was ist passiert, zu berichten, sondern auch mehr zu erfahren oder mehr zu transportieren, was heißt das eigentlich für die Geschädigten, die Opfer und auch deren Familien. Und das ist natürlich doppelt schwierig gewesen. Zum einen, der Prozess hat unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden, also weitgehend jedenfalls beide. Das heißt, Zeugenaussagen haben wir nicht gehört. Außerdem gibt es natürlich verständlicherweise eine große Furcht von Eltern. In der Regel muss man ja dann mit den Eltern reden, weil die Kinder, die damaligen Kinder vielleicht noch gar nicht volljährig heute sind oder zumindest auch nicht wollen. Ja, darüber mit der Öffentlichkeit, mit der Presse zu reden, es wird viel Schindluder mit solchen Sachen getrieben. Ich muss jetzt keine anderen Medien nennen, aber es gab eine sehr, sehr große Zurückhaltung. Und mir ist es dann gelungen, über Kontakte mit Nebenklägeranwälten, die quasi die Interessen der Angehörigen und der Opfer in diesen Prozessen vertreten haben, Kontakt aufzubauen zu zwei Eltern. Dieser Kontakt war auch nicht persönlich, sondern schriftlich. Ich habe Fragen gestellt, ich habe Antworten bekommen und daraus ist dann eben ein größerer Text entstanden, der versucht hat, die Perspektive der Opfer in diese Berichterstattung mit hineinfließen zu lassen, weil das ist ganz wichtig, das gehört dazu. Es ist in der ganzen Gerichtsberichterstattung oft so, dass man zu viel über die Täter berichtet und zu wenig über die Verheerung, die solche Taten dann eben bei den Opfern, bei den Familien anrichten. Und du hast danach gefragt, die Verheerungen sind nach wie vor extrem groß. Praktisch alle der Opfer haben extreme Schwierigkeiten in der Schule gehabt, haben psychische Probleme, leiden darunter immer noch, auch teilweise nicht zu wissen, was war denn jetzt, bin ich vergewaltigt worden oder habe ich Glück gehabt? Und die Eltern machen sich Vorwürfe, warum habe ich nichts bemerkt? Gab es irgendwelche Signale, die ich übersehen habe? Was kann ich jetzt dafür tun, dass es meinen Kindern besser geht? Auch was kann ich dafür tun, dass nie wieder so etwas passieren kann? Das war übrigens eine der Motivationen, die dann die Eltern, mit denen ich in Kontakt treten konnte, überhaupt auch bereit waren zu sprechen. Sie wollten, dass andere das auch hören und dass sie wissen, dass sie nicht allein sind mit solchen Dingen und dass sie nicht schuld sind, sondern dass es eben schlimme Taten sind und mit denen man irgendwie weiterleben muss. Also das ist schon sehr emotional und ja, ich habe vor eben, glaube ich, Verheerung gesagt, man muss es wirklich sagen. Also die Opfer von Sven B., viele von ihnen werden ein Leben lang daran tragen.
Ja, der Text, den du über das ganze Thema mit den Eltern geschrieben hast, das wirkt ja schon sehr emotional und das war auch für mich ziemlich schwierig, da durchzulesen, emotional betrachtet. Wie war das denn für dich, so diese direkte Rückmeldung zu bekommen von den Eltern, jetzt halt nur in schriftlicher Form und nicht direkt gegenüber, aber hat es sich auch irgendwie schon berührt, getroffen oder so?
Ja, es gibt wenige Texte in meiner doch jetzt schon ziemlich langen Zeit als Journalist und Reporter, die mich so beschäftigt haben. Also es klingt vielleicht blöd, aber mit denen ich mir so viel Mühe gegeben habe, weil es halt eine Gratwanderung ist. Man muss natürlich diese Emotionen und auch diese sehr unangenehmen Sachen beschreiben, ohne dass man die Würde von irgendjemanden verletzt und sogar auch natürlich nicht irgendwelche Vorverurteilungen oder sowas schreibt. Ich habe ja in dem Text, das war ja vor der Urteilsverkündung auch geschrieben, dass natürlich rein juristisch bis zum Urteil bis zur Rechtsgültigkeit, auch der Täter, der eine Würde hat, als unschuldig zu gelten hat, auch das gehört dazu, auch wenn es vielleicht für die Opfer schwer zu verdauen ist. Hohe Sensibilität und hohe Verantwortung. Also ich habe selten bei einem Text, den ich schreiben durfte, eine derart große Verantwortung gespürt, es richtig zu tun.
Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das schon ein sehr großer Akt dann ist, da das Richtige zu sagen und nicht so aus den Strängen zu schlagen, sage ich mal. Jetzt mal rückwirkend auf den ganzen Fall betrachtet, das ist ja schon ein ganz schön großes Ding gewesen jetzt hier in der Region. Hattest du sowas schon mal gehabt? Hattest du einen vergleichbaren Fall schon mal berichtet? Du bist ja auch schon länger bei uns jetzt hier.
Ja, ich mache noch nicht so lange Gericht, aber nein, ich kann mich an so einen Fall nicht erinnern. Es gab sicherlich auch andere spektakuläre Kriminalfälle, mit denen hatte ich nichts zu tun. Also für mich war das teilweise auch eine neue Erfahrung. Das war auch nochmal sozusagen bei der mündlichen Urteilsverkündung, die für meinen Eindruck fast zu sehr ins Detail gegangen ist. Darüber habe ich nichts geschrieben, das ist im Gerichtssaal geblieben. Das war schon heftig, aber natürlich in keiner Weise zu vergleichen mit denjenigen, die das erleben mussten. Also das soll jetzt nicht irgendwie nach Heldentum oder so klingen. Mhm. Das gehört zu unserem Beruf dazu. Und es war auf jeden Fall insgesamt für mich eine sehr beeindruckende, aber auch prägende, bleibende Recherche und Berichtserfahrung, die ja vielleicht auch noch nicht ganz zu Ende ist. Wir wissen ja, es geht vielleicht noch in eine weitere Runde.
Aber trotz allem, was ja auch zu unserem Beruf gehört, ist, dass wir Journalisten halt neutral bleiben beim Schreiben. Ist es dir in diesem Fall jetzt schwer gefallen, da jetzt nicht zu viel persönliche Note noch reinzubringen?
Nein, weil es gehört eben, wie du sagst, dazu. Also es hat auch keinen Sinn, mit Schaum vor dem Mund so einen Text zu schreiben oder Abscheu und Empörung zu äußern, weil wenn dieser Text gut ist, dann wirkt das, was man beschreibt, was man nüchtern beschreibt, in seiner Art genügend deutlich. Und dann wird sich bei den Leserinnen und Lesern diese Empörung von selbst einstellen. Da muss ich da nicht noch was oben drauf legen. Und ich habe versucht, mich daran zu halten. Ich hatte auch Kontakt zu den Anwälten von Sven B., weil ich eben auch über ihn fair berichtet habe. Ich habe ihn nicht zu einem Monster gemacht. Ich habe ihn nicht sozusagen entlarvt, als Bild gezeigt, also als Foto gezeigt, was andere teilweise gemacht haben, sondern ich bin mit ihm umgegangen wie mit jedem Angeklagten. Und so muss das sein. Also selbst bei den schlimmsten Fällen gehört es dazu, einem fairen Verfahren, dass man eben auch die Rechte, die ein Angeklagter hat, berücksichtigt und das in seine Berichterstattung auch einfließen lässt.
Damit geht dann auch schon wieder unser Gespräch und auch diese Folge reingehört zu Ende. Jens, vielen Dank, dass du hier warst und uns diese tollen Einblicke gegeben hast, nochmal in den Fall Sven B. und auch so zu dem, was da journalistisch noch dazugehört. Vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke dir.
In den Shownotes findet ihr die Artikel über den ganzen Prozess. Da könnt ihr nochmal alles nachlesen, wenn ihr da nochmal genauer reinsteigen wollt. Wenn es etwas Neues in dem Fall Sven B. gibt, dann halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Und damit verabschieden wir uns jetzt erstmal in die Winterpause. Aber keine Angst, in 2 Wochen melden wir uns dann im neuen Jahr wieder zurück. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Danke, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die VolontärInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.